Episode 15. Zuhören, Perspektive verstehen, entscheiden. Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Klaus-Olaf Zehle, Mediator, Coach, Hofnarr und Business Angel. Ein Mann, der viele Bälle in der Luft hält und der um Freiheit und Demokratie besorgt ist. Einer, dem es darum geht, viele Sichtweisen zuzulassen. Und der sich mehr Eigenverantwortung wünscht, anstelle von Schlagbäumen auf der Straße über die Fehmarnsundbrücke.
Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isberner. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
Herzlich willkommen zu Das neue Normal. Ich begrüße sehr herzlich alle Menschen, die uns zuhören. Und ich begrüße natürlich auch die anderen beiden Menschen neben mir, die gerade in dieser Sendung sind. Das ist zum einen Klaus-Olaf Zehle, sitzt gerade in der Nähe von Lübeck auf seinem Landsitz. Und es ist Marc Dechmann, mitten in Hamburg, in der Schanze.
Grüß dich, Roberto. Hi.
Hi.
Hallo.
Ja, ich bin total gespannt auf die heutige Folge, wie auf alle Folgen. Und damit die Spannung nicht ins Übermenschliche steigt, starten wir mit unserem kurzen Countdown und danach mit unseren 10 Dichotomen-Fragen, auf die du, lieber Klaus-Olaf, sehr gerne, sehr schnell, entweder mit Ja oder Nein, beziehungsweise mit dem einen oder anderen Begriff antworten darfst. 5, 4, 3, 2, 1. Corona, Krise oder Chance?
Ignoranz. Ignoranz und Überheblichkeit und was fällt mir noch ein? Schlechte Vorbereitung.
Oh, das wird, sprich mal, was anderes zu werden. Corona, im Rückblick groß oder klein?
In 100 Jahren klein, im nächsten Jahr groß.
Corona, gefährlich oder ungefährlich?
Gefährlich.
Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
Wirtschaft, um Gesundheit zu retten.
Corona, das neue 9-11, danach ist alles anders?
Wahrscheinlich leider nicht.
Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
Angst vor dem Impfstoff.
Ja, es wird anders. Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
Konstruktives Arbeiten im Homeoffice.
Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
Leider keine klare Anweisung. Oder man könnte auch sagen Managementversagen.
Bist du systemrelevant?
Das ist die Frage des Systems, ne? Also im kleinen System bin ich natürlich oder hoffentlich systemrelevant, wollen wir mal so sagen, in der Familie, hoffentlich, ja. Im großen System kannst du das vergessen. Also da bin ich nix. Fliegenschiss.
Ja, nicht, das ist die wichtigste Frage für Roberto, ganz zum Schluss. Lennon oder McCartney?
Kann ich nicht beantworten. Kann ich nicht beantworten. Ich habe ja auch schon ein paar Folgen gehört. Die Frage hätte ich nie beantworten können. Also das bin ich total unbelastet.
Der Rest ist okay, aber die Frage, die hat es in sich, ne?
Kann ich nicht beantworten, unbeantwortbar.
Ach, schön. Ja, danke erstmal. Wir sind reingerutscht in diese 15. Folge unseres Podcasts. Und wie nach allen Fragen, die wir zu Beginn stellen, kommt dann die nächste Frage, nämlich in dem Fall jetzt von mir an Marc. Marc, du sagtest, wir müssen an Klaus Olaf ran. Wir müssen ihn mehrfach anschreiben und gucken, dass der Terminkalender matcht. Und ich frage mich natürlich, wie bei allen Gästen, die ich vorher nicht kannte, wieso, Marc, wieso Klaus Olaf hier in dieser Sendung?
Ja, das kann ich gut beantworten, weil Klaus Olaf und ich, wir kennen uns durch eine Coaching-Ausbildung. Und Klaus Olaf, du hast dich deinerzeit als Business-Narr bezeichnet. Das ist Klaus Olaf hat mit den vielen Thinking Heads und unterschiedlichen Perspektiven immer schon gespielt. Und das ergänzt einfach die vielen Bilder, die wir hier haben. Mit Klaus Olaf verbinde ich Mediation, was er in vielen unterschiedlichen Rollen macht, aber sehr erfahren ist und dort auch Netzwerke als Vorstand begleitet. Korrigiere mich nachher, Klaus Olaf, wenn ich verkehrt bin. Als Coach, als Business Angel heute. Ich habe ein bisschen in Xing gerade geschaut, sozusagen, er hat unglaublich viele Geschäftsführungen gemacht und auch parallel jetzt auch, das heißt Multiunternehmer. Das meiste, was ich geschätzt habe, ist diese Erinnerung an den Stand in Wien und das nächtliche Essen von Käsekreinern.
Das habe ich auch gedacht.
In wilder Debatte über, was die Welt zusammenhält.
Vor allem die Uhrzeit, nachts um zwei. Nachts um zwei, genau. Ja.
Wow, das verspricht eine spannende Bindet. Folge zu werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, da tiefer einzutauchen und je nachdem vielleicht auch in diese Käsekreiner-Geschichte. Fällt mir direkt ein schlechter Witz ein zum Käsekreiner. Ich bin ja ein Fan von Sven Regners Herr Lehmann, da gibt es ja den Kristallreiner. Ist wahrscheinlich der Cousin vom Käsekreiner. Schlechter Witz. Marc, ich übergebe an dich.
Sonst, mein Gott.
Genau. Ich übergebe an dich, du weißt warum.
Ja, ich danke dir. Klaus Olaf, zur Person. Die Frage ist, wenn ich dich so beschreibe, passt das so für dich oder habe ich irgendwas grob aus dem Zusammenhang gerissen?
Nee, passt schon. Ich würde sagen, ja, passt.
Passt, gut. Klaus Olaf, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich gut kennenlernen, ich weiß, bei deinem Xing-Profil ist nicht so einfach. Ich gebe dir 90 Sekunden an. Dein CV in 60 Sekunden. Was sollten wir zu dir wissen, damit wir die Folge heute gut einordnen können?
Mich hat mal, als ich aus einem Vorstand eines Mediationsvereins ausgeschieden bin, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr gewuppt habe, hat man mir so eine Abschiedsrede gehalten und hat man mich beschrieben als jemand, der ganz, ganz viele Bälle in der Luft halten kann. Ja, und so ähnlich hast du es ja eben auch quasi aus dem Xing-Profil erkannt. Und das ist tatsächlich etwas, ich kann nicht ohne, so muss ich sagen. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Und wenn ich dann mir ab und zu mal zwischendurch überlege, was machst du eigentlich alles so, das aufschreibe, dann erschrecke ich selber immer, was alles so läuft. Also was habe ich gemacht in meinem Leben? Ich habe in der Unternehmensberatung angefangen, ungefähr 5 Jahre als Berater gearbeitet, bin danach dann sehr schnell ins Management aufgestiegen, auch in der Beratungsfirma schon Geschäftsführer geworden nach 5 Jahren, habe bei einem größeren IT-Dienstleister Führungsaufgaben gehabt, erst als Marketing-Vertriebschef, dann als Vorstand mehrere Jahre, bin dann wieder in die Beratung zurück, nochmal als Geschäftsführer und habe dann irgendwann mal für mich einen Satz geprägt, ich habe keine Lust, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Und das war nämlich in der Beratung ganz, ganz schlimm. Ja, die angestellten Berater haben immer nur auf ihren Chef geguckt, besorg uns mal Projekte und mach mal. Und da hatte ich keinen Bock mehr zu. Und ich habe gesagt, ich mache was anderes, ich mache jetzt nur noch alleine. Das war so meine Idee. Ich mache jetzt nicht mehr dieses Verantwortung übernehmen. Und habe tatsächlich dann komplett umgesattelt Mediation studiert und Ausbildung gemacht, wollte dann als Mediator mich quasi 100% selbstständig machen, habe gemerkt, das funktioniert nicht. So. Also musst du was anderes machen. Was kannst du? Kannst du Management. Also machst du Interim-Management. Da habe ich 10 Jahre Interim-Management gemacht und parallel Mediation, Coaching, Moderation dann so sukzessive als Geschäft aufgebaut. Macht das heute auch noch im großen Teil. Training ist seit ein paar Jahren dazugekommen, Führungskräftetraining, sowohl in Führung als auch in Strategie. Und habe zwischenzeitlich dann nochmal 3 Jahre Geschäftsführung bei einer Personalberatung gemacht. Und bin dann im Anschluss bei dieser Personalberatung auch Partner. Deswegen sieht das bei mir im Profil inzwischen so aus, dass ich in mehreren Firmen Partner und in mehreren Firmen Geschäftsführer bin und auch noch Eigentümer von 2 Firmen und Gesellschafter hier und da. Das sammelt sich dann so zusammen. Und vielleicht als Letzte, im Moment bin ich sehr aktiv, auch gerade in dieser Zeit. Ich begleite eine kleinere Digitalagentur als Beirat und helfe denen durch diese Zeiten gerade durch. Alles virtuell.
So, das ja, und ich, 20 und ich weiß, Sekunden. Genau, ich wollte gerade sagen, Klaus, das war die Kurzversion, kann ich mir gut vorstellen. Erlaube mir folgende schelmische Frage. Was war dein größtes Scheitern?
Das größte Scheitern, das ist ja so eine klassische Frage aus dem Bewerbungsgespräch.
Ach so, ich meinte die aber auch, ja gut, kann man, ich habe ja noch keine geführt. So.
Ja, ich habe ja schon so viele geführt. Ich stelle die Frage ja selber so oft, aber also, wenn sie mir gestellt wird, ist schwierig. Was war das größte Scheitern? Ich sag mal anders. Ja, am Ende war es vielleicht auch ein Scheitern. Ich habe eins meiner Unternehmen mal, wo ich quasi wesentlicher Gesellschafter war, verkauft an jemand anders. Und das war mein größtes Scheitern. Ich habe an den Falschen verkauft. Ja, und das hat mich extrem viel Energie gekostet und kostet diese Firma, die ja jetzt diese neuen Eigentümer hat, immer noch viel Energie. Ja, also das war insofern, da habe ich eins nicht getan, was ich sonst immer getan habe. Ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört, denn mein Bauchgefühl war eigentlich nicht so positiv damals, aber ja.
Das heißt, was du aus diesem Scheitern mit rausgenommen hast, ist auf jeden Fall noch mehr auf das Bauchgefühl hören.
Ja, ja. Also nichts tun, wo das Bauchgefühl Grummeln irgendwie beinhaltet. Ja.
Und wenn ich da jetzt noch ein bisschen mehr von dir als Mensch erfahren möchte, wo würdest du sagen, was ist das größte Scheitern auf persönlicher? Ich meine, das hat natürlich alles was auch mit dem Persönlichen zu tun, aber wenn du mal so auf dich als vielleicht Privatmenschen guckst, Klaus Olaf, was würdest du hier nennen wollen als eins der größten gescheiterten Anliegen oder in Anführungsstrichen Projekten, was du heute anders machen würdest?
Ja, ich würde heute mehr Zeit für die Familie investieren. Das habe ich gerade in den entscheidenden Jahren, also die ersten Jahre meines Berufslebens, so die ersten 10, 15 Jahre, fast 20 Jahre, ist die Familie zu kurz gekommen. Definitiv. Und das kann man, ich würde jetzt, da sie ja nicht gescheitert ist, die Familie, sie ist ja noch da und sie ist auch immer noch die Familie, würde ich es nicht als Scheitern, aber durchaus als Lernerfahrung nehmen. Übrigens etwas, was ich heute versuche in meinen Coachings vor allem mit jüngeren Führungskräften, wo ich dann sehr oft mich selber wiedererkenne, so ehrgeizig und so weiter und so fort, wo ich dann schon einen besonderen Augenmerk drauf habe, das es zumindest bewusst zu machen. Die Entscheidung muss jeder selber treffen, das ist klar. Das steht mir auch gar nicht zu, aber das Bewusstsein zu schärfen. Mir hat damals eben niemand das Bewusstsein geschärft. Das hat mir sozusagen, mir hat dieser Sparringspartner damals gefehlt.
Mhm. Dankeschön.
Wenn du guckst, wir leben in einer verrückten Zeit. Was hat sich bei dir eigentlich verändert in der letzten Zeit? Was hat sich in dir verändert durch Corona?
Durch Corona. Mehr nachdenken. Mehr auch nachdenken darüber, was passiert eigentlich in dieser Welt. Was geht hier gerade vor? Jetzt nicht gesundheitstechnisch, sondern ich sag mal so auf politischer Ebene und sowas. Ich habe viel, viel nachgedacht. Ich habe gleich in den ersten Tagen angefangen, meinen eigenen Notizzettel zu schreiben. Der ist, ach was weiß ich, das ist ein Word-Dokument, das ist immer länger geworden, wo ich einfach alles reingeschrieben habe. Und wenn ich mal irgendwo einen tollen Link gefunden habe, habe ich den da reingehängt, so in dem Motto, vielleicht willst du später mal irgendwann lesen. Es ist das totale Chaos, aber ich habe halt meine Gedanken irgendwo auch aufschreiben wollen. Und das habe ich vorher nicht gemacht, weil ich die Zeit dazu nicht hatte. Ich habe nie die Zeit gehabt. Ich bin eigentlich eher immer im, ja, ich will nicht sagen getriebener, ich habe mich selber getrieben. Also, aber einfach die vielen Aktivitäten, wenig Zeit zum Nachdenken. Und das ist tatsächlich anders. Ich habe viel nachgedacht in den letzten Wochen. Mhm. Wie man so schön sagt, über Gott und die Welt. Ja.
Und meine Anschlussfrage jetzt daran, wenn du sagst, du hast viel nachgedacht und dir die Zeit genommen zum Nachdenken, kamst du dann darüber auch auf diese Antwort, die du ganz zu Beginn gegeben hast, auf die Frage Krise oder Chance, da sagtest du ja Ignoranz, ja. Überheblichkeit, und, ja. Schlechte Vorbereitung. Also war das sozusagen auch ein Ergebnis des Nachdenkens?
Des Nachdenkens und vor allem des Reflektierens vieler Informationen, die ich in der Zeit natürlich auch gesammelt habe. Es wird ja viel Information angeboten. Also ich sage das insofern, ich habe mich auch nochmal intensiv mit dem, Taleb beschäftigt, der schwarze Schwan. Ist Corona eigentlich ein schwarzer Schwan oder nicht? Und ich gebe ihm recht, es ist kein schwarzer Schwan, es ist ein weißer Schwan. Es war alles mit Ansage. Und wenn man das genau anschaut, dann war das Ganze vorhersehbar. Es hätten Pandemiepläne da sein können. Es hätte, deswegen sage ich, schlechtes Management auch an der Stelle, schlechte Vorbereitung. Also das Ganze hätte nicht so krass in den Auswirkungen sein müssen, wie es jetzt geworden ist, wenn man etwas geplanter vorgegangen wäre und etwas mit weniger Ignoranz und ich sag mal in manchen Ländern auch mit Überheblichkeit. Das ist jetzt hier in Deutschland nicht so krass gewesen, aber Ignoranz hat es ja auch gegeben, definitiv. Und ich sag mal, ich will noch einen Gedanken loswerden, der mir gekommen ist. Bei so ein paar Dingen habe ich das Gefühl, dass Leute eben nicht immer die Wahrheit sagen und sich auch sehr nach dem Wind drehen. Also für mich ist das Beispiel dieser Masken. Ja, das RKI als nun, ich sag mal, wohl mit das anerkannteste neben der Johns Hopkins Universität kann nicht mitten in Corona erkennen, dass Masken doch Sinn machen, ja, und vorher sagen, man braucht keine Masken. Ich glaube, das ist damals nur gesagt worden, weil es keine Masken gab. Wenn es Masken gegeben hätte, hätten die es von Anfang an gesagt, dass man das vorgeschrieben hat. Man wollte der Politik nicht in den Rücken fallen auf die Art und Weise. Und so gibt es viele, viele kleine Unwahrheiten, die mich irgendwie ärgern. Ja? Die mich ärgern. Ich frage mich auch, ob die Quarantäne gewisser hochrangiger Persönlichkeiten nicht einfach nur insofern ein Fake war, damit man gutes Vorbild ist, damit die Leute sich dann wirklich zu Hause verhalten. Also ob da wirklich Quarantänebedarf war oder nicht, ich will jetzt keine einzelne Person nennen, aber es gab ja eine ganze Menge hochrangiger Persönlichkeiten, die in Quarantäne gegangen sind und war natürlich ein tolles Vorbild. Ja, damit kann man Menschen beeinflussen im Sinne, wie man sie beeinflussen will.
Wenn du guckst, hast du in dieser Zeit eine andere Rituale gehabt, um in deiner Kraft zu bleiben? Oder hast du dich da anders sortiert? Ist dieses Schreiben in deinem Corona-Tagebuch oder in diesem Word-Dokument ein neues Ritual?
Ja, das mit Sicherheit. Ich hab zu gewissen Themenstellungen Material gesammelt, immer in der Hoffnung, auch mal die Zeit zu finden, was zusammenzuschreiben. Also auch zu anderen Themenstellungen, die aber in diesem direkten Zusammenhang stehen, aber sich mit meinen anderen Dingen verbinden. Also ganz spannendes Thema für mich ist Führung auf Distanz, was ja jetzt sehr relevant geworden ist. Also ich habe extrem viel Material gesammelt, viele Ideen. Aber ob ich jemals dazu komme, ist die zweite Frage. Weil wenn du noch Rituale sagst, ja, länger schlafen. Auch mal eine halbe Stunde morgens noch liegen bleiben und einfach so vor sich hindösen und nachdenken, weil ich muss ja nicht nach Hamburg fahren oder sonst wohin und habe ja viel Zeit gespart. Viel Zeit gespart und ich habe auch extrem viel Zeit in meinem Garten. Also ich sage mein Garten, das ist unser Garten, aber ich pflege den Garten, deswegen ist es in der Beziehung mein Garten. Viel Zeit in diesem Garten verbracht und viel, viel, also der ist noch nie so unkrautfrei gewesen wie jetzt.
Und apropos Unkraut, wenn du so nachdenkst, ne? Wie sieht das so konkret aus? Sitzt du dann da und guckst vor dich hin oder hakst du im Boden oder alles? So, das ist die eine Frage. Wie sieht dein Nachdenken aus, wenn du dich mal von außen betrachten würdest? Und falls es während des Nachdenkens mal in so eine, ich sag jetzt mal, eher destruktive Schleife kommt, das kenne ich so natürlich auch von mir, wie kommst du da dann wieder raus? Also wie kannst du dafür sorgen, dass dieses Nachdenken ich sage jetzt mal das böse P-Wort, produktiv bleibt?
Also was mir auf der einen Seite hilft, auf der anderen Seite dann auch sehr störend ist, ich lasse mich leicht ablenken. Und damit, es gibt immer irgendetwas, was mich davon ablenkt, in irgendwelche Löcher zu fallen oder so etwas. Ja, bin ein von Grund aus optimistischer und positiver Mensch. Eines der ersten Melodien, die mir einfiel, als Corona losging, war ein alter Song. Ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber ihr kennt ihn bestimmt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, und es war so meine Idee ganz am Anfang war, Mensch, du müsstest doch jetzt einen Text schaffen, der zu dem Zeitpunkt, wo das dann auch stattfindet, auf diese Corona-Krise angepasst ist.
Geiersturzflug
hießen die, ja genau. Ja. Aber so und witzigerweise kommt das immer wieder bei mir hoch. Diese Melodie und dieser Text kommt immer wieder hoch. Und ich habe ihn mir dann auch einmal nochmal wieder angehört, irgendwo in so einem Video, aber schon wieder vergessen, wie die Gruppe hieß. Also sowas ist, also für mich ist so dieses, komm, lass uns anpacken, lass uns irgendwas machen. Das ist das, und deswegen wahrscheinlich auch die Gartenarbeit, weil ne, das ist was tun, ja. Und wenn es nur das Gießen der Hecke ist, die wir vor 2 Jahren gepflanzt haben, da tue ich ja was. Ich schaffe ja was. Ich will ja immer was schaffen.
Ist dieses, wie machst du das dann? Also wenn ich mir vorstelle, du brauchst viele Bälle in der Luft zu halten, jetzt bist du zurückgeworfen auf deinen Garten, das Unkraut ist schon gejätet und du hast aber gleichzeitig diese vielen Engagements. Wie geht das?
Die Frage habe ich nicht verstanden, Marc. Sorry, muss ich nochmal?
Ja, du bist Geschäftsführer, du hast eine Reihe von Engagements oder wo du sagst, da bist du, da vertiefst du dich, da engst du dich rein. Du brauchst viele Bälle in der Luft.
Ja.
Und jetzt wirst du in Corona eigentlich auf den Garten zurückgeworfen und
so. Ja, ist ja nicht richtig. Ich bin ja nicht auf den Garten zurückgeworfen. Du kannst ja relativ viel von deinem Office aus tun und managen. Mhm. Wie gesagt, bei der Digitalagentur haben wir dieses Jahr OKR eingeführt als neues Zielsystem. Das begleite ich, dadurch bin ich da in den verschiedenen Runden drin. Ich bin in dieser einen Personalberatung ja immer noch Partner und bin da in den Runden drin. Hab sogar ein Mandat in der Zwischenzeit komplett gewinnen und abschließen können. Also es war trotzdem immer Arbeit da. Es war leider nicht so viel bezahlte Arbeit wie sonst. Ja. Also es war viel produktiv schon. Also das ist nicht unproduktiv, Roberto, auf deine Frage von wohin bezogen. Aber es ist monetär nicht produktiv, aber es ist natürlich alles andere ist auch produktiv. Und es gibt natürlich eine Unmenge an Dingen, die ich sonst früher nie wahrnehmen konnte. Webinare, hier mal reinhören, da mal reinhören, sich in andere Kreise, in andere Themen reinfinden.
Mal bei so neugierig sein. Bei so einem Podcast mitmachen.
Ja, zum Beispiel auch. Ja. Oder auch mal so Podcasts hören, ja. Wann hätte ich denn mal Zeit, so einen Podcast zu hören, ja? Ja, das sind ja auch so Dinge, ja. Weil das Problem ist, ich fahre ja nicht so viel Auto im Moment, sonst habe ich sowas beim Autofahren gehört.
Da interessiert mich jetzt an der Stelle, wenn du sagst, du hattest wenig Zeit eben oder vielleicht auch nie Zeit für Podcasts hören, für Nachdenken und solchen Dingen. Wenn du jetzt mal so nochmal in dich reinhorchst, welcher Gedanke ploppt da auf, wo du sagen würdest, ja, das ist einer der spannendsten Gedanken oder eine der spannendsten Fragen, die jetzt in den letzten 10, 12 Wochen mir begegnet sind, in mir entstanden sind. Das muss jetzt ja nicht die Top sein, aber vielleicht irgendwie was, wo du sagst, ja, das durch das Nachdenken, durch die Zeit, die ich hatte, Podcast hören oder so, ist aufgeploppt.
Ja, ich habe mich tatsächlich mit einer Gedankenwelt sehr stark beschäftigt. Und das hat was mit Veränderung, die durch Corona kommen wird, auch zu tun an der Stelle. Eine aus meiner Sicht nicht so positive Entwicklung, weil ich glaube, dass Corona oder diese Krise und da auch diese wirtschaftlich bedingte Krise an der Stelle noch mehr Unterschied zwischen Arm und Reich schaffen wird. Ja, ich bin ja nun mal ein Mensch, ich gucke immer auf Wirtschaft, ich lese jeden Tag meine Wirtschaftszeitung. Nee, ich lese sie nicht jeden Tag, das ist vielleicht noch ganz spannend. Ich lese sie manchmal 3 Wochen später, das war auch ganz toll. Ich habe eine Ausgabe vom 6. März erst irgendwie Mitte April in den Finger gekriegt und da war noch nichts hier mit Krise. Und wenn man das liest, das ist so witzig, mal so eine Zeitung aus Anfang März in Hand zu nehmen und gucken, worüber die Leute da geschrieben haben und sich Gedanken gemacht haben und da war das überhaupt nicht sichtbar, was hier ist und wie schnell das Ganze geht. Aber trotz allem, also wie gesagt, ich habe immer so einen Blick auf Unternehmen und ich mache mir halt Gedanken, dass viele Firmen jetzt in ihren Werten runtergeprügelt werden und übernommen werden von anderen Unternehmen. Und ich weiß, dass viel, viel Kapital in der Welt ist an ganz wenigen Stellen konsolidiert. Und das sind große Fonds in den USA vor allem. Und die sind ja eh schon quasi in jeder DAX-Firma beteiligt. Und ich sehe den großen Ausverkauf nicht nur unserer Volkswirtschaft, auch anderer Volkswirtschaften. Also speziell natürlich auch, wenn ich an Länder wie Italien oder Spanien denke. Das wird da richtig viel bedeuten. Es wird viel, viel Kapital nach China wandern oder viel, viel Eigentum nach China wandern, weil da ist Geld. Es wird viel in die USA wandern, da ist Geld. Und auch hier werden einige Reiche reicher werden und andere werden ärmer werden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben natürlich viele Leichen vorher durch die Gegend getragen. Da hat man es nicht so gemerkt, ne? So oder wie so Zombies, so Zombie-Unternehmen oder sowas. Es gibt ein schönes Zitat von Warren Buffett. Muss man eben überlegen. Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, dass die Nackten mitgeschwommen sind oder so ähnlich. Ja, also bei Flut sieht man die Nackten nicht. Ja, und jetzt haben wir halt eine Ebbe und jetzt sieht man die plötzlich alle. Ja, also von daher haben wir vieles auch durchgeschleppt und was eigentlich nicht überlebensfähig gewesen wäre. Aber es trifft eben auch Unternehmen, wo es schade drum ist, wenn die jetzt auf diese Art und Weise quasi in den Dutt gehen. Ich habe mit einem Bekannten neulich gesprochen. Er war nicht selber betroffen, aber er hat einen guten Freund, er hat eine Spedition, hat 50 Jahre seine Spedition aufgebaut, alles, der ist insolvenz gegangen. Ja? Der ist alles das, was er sein ganzes Leben geschaffen hat, weg. Und der war nicht unbedingt vorher ein Zombie an der Stelle. Dem ist einfach, der hat noch vorher gerade investiert und dann ist vorbei. Oder er wird dann übernommen und damit wird irgendjemand anders noch wieder größer, noch reicher. Also das ist das, mit dem beschäftige ich mich schon sehr, sehr stark. Und das andere, mit dem ich mich extrem intensiv beschäftigt habe, ist das Thema Demokratie. Und da bin ich auch über einen Podcast ganz, ganz hochsensibel geworden. Ihr kennt Heribert Prantl wahrscheinlich. Und der war in einem Podcast, wurde er interviewt oder so ähnlich. Und der hat so einen sehr schönen Satz für mich geprägt. Bleiben Sie demokratisch. Nicht bleiben Sie gesund, sondern bleiben Sie demokratisch. Also wir schreiben ja immer unter E-Mails alle, bleiben Sie gesund. Viel schöner wäre es eigentlich, wenn wir alle geschrieben hätten, bleiben Sie demokratisch. Weil das ist so ein bisschen das, was mich auch beschäftigt.
Welcher Podcast war das? War er dazu Gast? Oder war das dann?
Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, das war Steingarts, der achte Tag. Okay. Gabor Steingart, der achte Tag, genau. Das ist so eine Abendfolge.
Okay. Das heißt, also wenn wir jetzt so drauf schauen und dich fragen, was denkst du, was macht die Grundsituation gerade anders zu vor Corona, dann würde dein Augenmerk eben auf diese beiden Punkte fallen. Ja, ne? Stichwort Demokratie und Demokratiewahrung als auch Vergrößerung der Kluft zwischen Arm und Reich.
Ja. Auch, also das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja global. Ne? Also ich denke auch, dass das dicke Ende für Länder wie Afrika oder sowas, oder das Erdteil wie Afrika, das wird noch kommen in diesem Zusammenhang. Ja. Deswegen ist auch für mich wichtig, Wirtschaft ist für mich wichtig, um eben auch Gesundheit zu ermöglichen. Du brauchst Kapital, du brauchst Medizintechnik, du brauchst möglicherweise auch die Chance, etwas spenden zu können. Das muss alles finanziert werden. Und das geht nur, wenn in einer funktionierenden Wirtschaft. Der Staat kann uns auf Dauer nicht durchfüttern. Und wir wissen nicht, ob das die letzte Krise war. Wer weiß, was noch kommt.
Ich würde auf diese Ebene sozusagen zum großen Ganzen gerne im letzten Drittel nochmal zurückkommen und trotzdem dich verführen in diesen Exkurs in unser zweites Drittel, wo wir sagen, zur Situation. Wenn du dir die letzten Wochen anguckst, was sind diese Momente, diese Situationen, wo du das Gefühl hast, die hast du angeguckt und gemerkt, das ist auf einmal tatsächlich anders. Welche Situation kommt dir vor Augen?
Ein Spaziergang an der Ostsee bei, wie sagt man, Kaiserwetter an einem Sonntag. Auf dem ganzen Strand, Scharbeutz oder Timmendorf, das ist ja hier bei mir in der Nähe, also das ist sozusagen ja, hier direkt vor der Tür. Ich war der einzige Mensch weltweit und breit. Das ist etwas, das hat es für mich noch nie gegeben. Und Seesterne am Strand zu finden. Ja, hier an der Ostsee habe ich auch noch nie gesehen, weil ich wahrscheinlich immer weggetrampelt wurden von den Menschen. Also da kommt die Natur vielleicht zurück an der einen oder anderen Stelle. Also das war so eine Wahrnehmung. Wo hatte ich noch?
Lass uns kurz da bleiben. Ja. Dann gehst du da entlang der Ostsee und was normalerweise ja crowded ist. Wenn du sagst Kaiserwetter, übersetze ich das in wow, tolles Wetter, du gehst raus.
Genau. Ja. Also ich mache das normalerweise nicht bei Kaiserwetter. Ich sag mal so, also ich gehe viel im Winter an der Ostsee spazieren, aber nur im Winterhalbjahr. Also nur so bis März, April normalerweise, weil die Strände da leer sind. Das liebe ich. Also auch wirklich im kalten Winter. Und im Frühjahr und Sommer kannst du ja nicht da spazieren gehen oder wandern, weil da ja überall Menschen im Weg rumliegen oder so etwas. Und es war auf einmal, war es möglich, im April und im Mai bei herrlichstem Sonnenwetter alleine über den Strand zu laufen. Das war schon, das war auch schön, das war auch echter Luxus. Ne? Weil ich glaube, ich durfte das ja, weil ich ja Schleswig-Holsteiner war. Als Hamburger hätte ich da hier nicht mal einreisen dürfen. Ja? Nach Fehmarn durfte ich auch nicht reisen dieses Mal. Also da wurde ich an der Brücke abgewiesen. War für mich auch ein ganz komisches Gefühl. Ja? Ich darf nicht nach Fehmarn fahren, ne? Obwohl das mal ein Landkreis ist, ja? Also Ostholsteiner.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ein bisschen so, bin ein DDR-Kind, ne? Bist du dann so wirklich am Schlagbaum und dann Papiere vorzeigen und umdrehen? Wie sah das aus?
Ja, genau. Auf der Fehmarn-Sundbrücke, also bevor man auf die Brücke drauf fährt, war ein kleines Grenzhäuschen aufgebaut und eine Art Schlagbaum, also nicht formal, aber so. Und dann musste ich anhalten und dann wurde ich gefragt, wo ich dann herkäme und wo ich hinwolle und welchen Anlass ich hätte, um jetzt nach Fehmarn zu fahren. Und ich hatte natürlich keinen Anlass, außer dass ich da spazieren gehen wollte an der schönen Ostsee.
Das hast du natürlich genauso gesagt.
Ja, was soll ich denn? Dann hätte ich ja vielleicht noch irgendeinen Passierschein vorlegen müssen. Also ich weiß das ja von Kollegen in Hamburg, die wirklich mit solchen Papieren durchgerannt sind, dass sie überhaupt irgendwo hin dürfen. Und wir haben auch dem einen oder anderen Interim-Manager quasi was schreiben müssen, dass er überhaupt irgendwo langfahren darf. Und es war also für mich schon krass, dass ein Bundesland wie Schleswig-Holstein sich abschottet, ja. Und dass ich sag mal auch, dass Zweitwohnungsbesitzer, die hier ihren eigentlich fast festen Wohnsitz haben, nicht nur nicht kommen durften, auch wenn sie da waren, wurden sie sozusagen von den Nachbarn per Petze angezeigt und mussten nach Hause fahren. Ja? Es gibt ja viele so an der Ostsee, die ihre Datscha da haben, ihren Garten und in Hamburg nur ihre kleine Wohnung. Und es war herrliches Wetter und die mussten zurück in ihre Wohnung. Ja, also das finde ich total krass. Ne? Also es hat auch was mit Demokratieverständnis zu tun natürlich. Das geht nicht aus meiner Sicht. Ne?
Weil?
Nochmal, das ist Eigentum. Die wohnen in ihrem eigenen Eigentum und dürfen dort nicht wohnen, nur weil sie nicht ihren ersten Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben, sondern nur ihren zweiten Wohnsitz. Also für mich ist das undenkbar. Wir leben in einem freien Land. Und aber das ist genauso dieser Schlachtbaum nach Fehmarn halt. Ne?
Also für mich sind das so zwei Gedankenstränge. Das eine ja undenkbar, klar, weil es zumindest in Westdeutschland in den letzten bin ich gut im Rechnen, ich glaube 60 Jahren oder so, nicht gegeben hat. 75, ihr wisst, was ich meine. Genau.
Schon sehr lange.
Genau, schon sehr lange auf jeden Fall. Ne? So mehrere Generationen, genau.
Länger als wir alt sind, ja,
genau. Genau. Aber was ich jetzt auch so bei dir raushöre, ist, du hättest es gerne, du warst nicht der Meinung, dass das angemessen ist. Das habe ich jetzt so ein Stück weit rausgehört.
Tatsächlich. Also ich habe mit mit großem Interesse verfolgt, wie es in Schweden gelaufen ist zum Beispiel. Ja, Schweden hat ja eine etwas andere Kultur generell als wir und vor allem eine sehr, sehr starke Vertrauenskultur. Und natürlich hat es dann vielleicht pro Kopf der Bevölkerung eine etwas höhere Infektionsquote gegeben, wobei sie nicht wirklich relevant höher ist. Ich habe mir die Zahlen mal irgendwann angeguckt. Aber die haben halt sehr viel mehr auf die Eigenverantwortung der Menschen gesetzt, auf die Selbstverantwortung, ja. Und haben nur an gewissen Stellen Maßnahmen ergriffen. Also Großveranstaltungen, abgesagt haben die auch, ne? Das sind sie genauso gewesen. Aber in Stockholm waren die ganze Zeit die Cafés geöffnet. Ja, es war nur nicht erlaubt, an der Bar zu stehen, weil man da zu nah beieinander steht. Und am Ende hat es auch funktioniert. Oder ich gucke jetzt nach Dänemark, ich hatte am Wochenende jemand, der aus Dänemark hier mich besucht hat. da rennen die Leute ohne Masken in den Läden rum. Ja, das, also diese Maskenpflicht beim Einkaufen gibt es da nicht. Und die haben dieselbe prozentuale Quote mit Infizierten und Toten gehabt, wie wir hier in Deutschland. Also und das ist, dann verstehe ich nicht, warum man hier nicht mehr auf Eigenverantwortung setzen kann. Ja, und warum man vielleicht also das Ganze auch überbetont. Ich hätte mehr auf Eigenverantwortung gesetzt. Und vielleicht noch mehr das auch, worüber ich mich, ich kann sagen, ich habe mich über vieles geärgert, ja. Wenn euch das interessiert, erzähle ich das auch gerne. Hm. Ich ärgere mich oder habe mich geärgert, wenn es ging ja dann irgendwann darum, wann dieser Shutdown wieder aufgehoben. Und wenn dann gesagt wird, wir sagen nichts vor dem so und so viel, ja. Ja, wir sagen einfach nichts, ja. Und dann werden wir vielleicht erstmal was sagen. Was ist das für ein Krisenmanagement an der Stelle, ja? Wenn die Politik oder die Verantwortlichen damals gesagt hätten, wir haben uns mit, was weiß ich, einem Expertengremium zusammengesetzt, wir überlegen verschiedene Szenarien, denken das durch, bereiten uns vor, wäre das für mich was ganz anderes gewesen. Aber so wurde immer nur gesagt, wir sagen nichts, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel, habe ich gerade gestern oder vorgestern irgendwo mitbekommen, jemand vorschlägt, doch in den letzten 2 Wochen vor den Sommerferien die Kinder in die Schulen wieder zu schicken, komplett. Weil wenn dann was auftreten würde, sind danach ja Ferien und dann kriegt man das gut in den Griff. Dann finde ich das ja eine tolle Idee, aber sowas hätte man sich schon viel früher überlegen können. Das gehört für mich Aufheben des Shutdowns alles dazu, dass man solche Szenarien durchdenkt. Und da glaube ich, das ist einfach alles unprofessionell, was da passiert ist. Darüber rege ich mich auf, ja. Jetzt schon wieder.
Ja, genau. Und da passt die Frage deiner Vorgängerin hervorragend. Wir haben die Tradition, dass die Vorgängerin dir eine Frage mitgibt. Die werden wir mit dir nachher auch fortsetzen, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie fragt, wie kann man Dinge mit großer Ernsthaftigkeit und Seriosität leicht behandeln?
Wie kann man Dinge mit großer Ernsthaftigkeit und Seriosität leicht behandeln? Ich lasse das mal eben ein bisschen sacken bei mir. Ja, damit, dass man eigene Betroffenheit zeigt und sehr offen auch damit umgeht, dass man vielleicht das ein oder andere selber nicht weiß, Fragen stellt. Also leicht behandeln heißt ja auch in ein Gespräch gehen über Dinge, ja, und Fragen stellen. Aber vor allem eigene Betroffenheit auch zeigen. Ja. So würde ich das beantworten. Dann wird leichter, weil es den anderen vielleicht auf einer emotionalen Ebene anders abholt.
Das finde ich natürlich auch als Kommunikationstrainer total spannend, ne? Weil das sind ja auch Dinge, die wir in einer, sag ich mal, normalen zwischenmenschlichen Interaktion auch unterstreichen. Ne? Zeig Betroffenheit, Selbstoffenbarung, sei ein Mensch, ja. Mach innere Vorgänge transparent, um Vertrauen zu gewinnen. Und die Frage ist natürlich, also die Frage, die ich mir jetzt auch dann stelle, ist in Krisensituationen, wo es um grundlegende Entscheidungen geht, um weitreichende Entscheidungen, um schnelle Entscheidungen. Bis wohin ist es okay, diese Unsicherheiten und eigene Betroffenheiten und vielleicht auch ein Stück weit Unklarheiten zu zeigen? Und wo ist es dann aber wichtig, eine klare Entscheidung zu treffen? Ja, eine klare Ansage zu geben, wenn ich gar nicht genau weiß oder alles weiß, um eine klare Anweisung, eine klare Ansage geben zu können.
Also es gibt im Krisenmanagement gibt es so ein paar Grundregeln, die eigentlich, die kannst du, ob du jetzt in der Firma eine Krise hast oder ob du jetzt hier, wie gesagt, diese Corona-Krise hast, die kannst du eigentlich so als grundsätzliche Regeln ansetzen. Das eine, nur einer entscheidet. Also die Entscheidung trifft nachher eine Person und nicht eine Bundeskanzlerin und viele Ministerpräsidenten, die sich dann auch gegenseitig in Rattenrennen da liefern. Also eine Person entscheidet, das mal grundsätzlich, das ist ganz, ganz wichtig. Zweitens, Entscheidung muss man schnell treffen, wenn man sie schnell treffen muss. Und auch in Unsicherheit muss man eben wissen, dass man möglicherweise auch eine Fehlentscheidung trifft. Und das kann man auch kommunizieren. Man kann sagen, unter diesen, unter jenen Umständen habe ich mich dafür entschieden, das war der Grund. Also auch quasi eine Transparenz über Entscheidungen zu geben und auch gerne sagen, am Ende war es eine Bauchentscheidung. Steht dazu, Leute. Das, also man kann hinterher alles mit Fakten immer beweisen, aber wir haben ja nicht alle Fakten zusammen. Wir sind in einer Umgebung, die wir nicht kennen. Sowas hat noch keiner von diesen Menschen hier erlebt. Und das war wie damals nach der Fensteröffnung. Das war auch eine Situation, die man nicht abspulen konnte, sondern da mussten viele Entscheidungen getroffen werden, schnelle Entscheidungen getroffen werden. Das sind Dinge, da muss man erst entscheiden, dann gucken und dann hinterher möglicherweise auch nochmal ein Review machen und was verändern. Das ist okay.
Ich habe gerade so das Bild, genau noch kurz zum Thema Bauchentscheidung. Ich habe gerade kurz das Bild, war das Schabowski, der da, naja, ist egal, andere Geschichte. Aber die Bauchentscheidung jetzt nochmal zu Angela Merkel, wenn ich mir vorstelle, okay, sie sitzt dann in Berlin vor der PK, auf der PK und sagt dann so zu den Nachfragen, ja, ist halt eine Bauchentscheidung. Ne?
So. Naja, also vielleicht würde Angela Merkel nicht vor der Pressekonferenz das so sagen, aber wenn sie sagen würde, wir haben hier verschiedene Szenarien überlegt und am Ende haben wir uns für das für mich wahrscheinlichste Szenario entschieden, dann ist das eine Bauchentscheidung. Das für mich wahrscheinlichste. Ja, oder wir haben abgewogen, das kann man doch tun. Man kann auch sagen, es gibt nicht die richtige Lösung. Wichtig ist nur, dass jemand dann auch sagt, das ist jetzt so und wir stehen dazu und dass nicht irgendwelche anderen Leute hinterher rausgehen aus dem Raum und sagen, naja, was wir entschieden haben, das machen wir jetzt wieder ganz anders. Da fällt mir Professor Kruse ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die 8 Dinge, wie man ein Unternehmen quasi Veränderung auf jeden Fall verhindern kann. Also sehr empfehlenswert. Aber das zum anderen Mal.
Genau. Kommen wir zu dem letzten Drittel, zum Großen und Ganzen. Du hast eingangs gesagt, es fehlen klare Anweisungen. Gleichzeitig gab es die klare Anweisung, Klauseln und Ziele nicht nach Fehmarn durchzulassen. Was auch zu Irritationen führt. Und unser erster Gast, der Thomas Kalres, hat uns diese Frage mitgegeben, welches Licht scheint durch die Brüche? Das Bild, das ich teile, ist, unsere Gesellschaft kommt zu einem Halt, wenn man so will. Es entstehen Risse und es entstehen aber auch erste Ideen von, das Alte wird so nicht bleiben. Es wird etwas Neues geben. Was ist das, was du in dem Licht, das durch die Brüche scheint, erkennst?
Also, ich glaube, dass viele Menschen sehr viel nachdenklicher geworden sind. Viel mehr verstanden haben, welche Assets sie in diesem Land haben und in dieser Demokratie, die ja trotzdem noch da ist zum Glück. Und also ich glaube, viele, das ist etwas, was viele mitnehmen werden. Das ist das Licht, was durchscheint. Aber es bleibt eben auch viel verborgen und es wird auch vieles und viele werden wieder in ihren alten Trotz zurückfallen und deswegen ist es auch nur ein sehr, sehr dünnes Licht, was durch die Brüche scheint. Also es wird welche geben, die an der Stelle aktiv werden und ich habe neulich irgendwie so einen schönen Satz, muss ich mal überlegen, wie hieß der? Wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen. Genau. Das, also es sind mehr aufgewacht jetzt. Das ist gut so. Ja. Und es gibt schöne Diskussionen, die es vorher nie gegeben hätte. Aber es wird leider, und das ist dann eben dann doch kein Licht, was durch die Brüche scheint, wird leider viele, viele geben, die einfach in ihren alten Trott zurückfallen. Ich erlebe das auch bei Kunden, die ich jetzt ja auch dann an der einen oder anderen Stelle begleite. Die warten nur darauf, dass sie wieder in die Hände spucken können, ja, und ihr Bruttosozialprodukt steigern können und alles so wie vorher weitermachen. Egal, ob es gut war oder nicht.
In der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen. Schlafen wir dann weiter unseren Dornröschenschlaf oder sind wir eine wehrhafte Demokratie?
Also, ich glaube, es gibt viele gute Initiativen, die aber durch diese Abstempelung als Verschwörungstheorie oder sowas eher, also das ist, finde ich, nicht gut, ne? Dass wenn Leute auf die Straße gehen, natürlich gibt es immer welche dabei, das war schon bei allen Demonstrationen und immer so, das gab immer welche, die das nur aus Prinzip gemacht haben oder um mal Terror zu machen oder so etwas. Aber dass die, die es wirklich aus innerer Überzeugung machen und aus Freiheitswillen und eben für die Demokratie, dass die dann so abgestempelt werden, das ist etwas, was mich unglaublich ärgert, ja, was ich nicht in Ordnung finde. Deswegen, ich glaube, man muss mehr auf die achten, die es wirklich ernst meinen. Und ich glaube, unsere Medien machen viel kaputt an der Stelle, indem sie dann ja Dinge kleinreden. Ja, gute Initiativen kleinreden.
Das heißt, du bist in Sorge um die Demokratie eigentlich, ne?
Mensch, ja.
Weil
ja,
Diversität nicht gehört, die wichtig ist zu hören, um ein demokratisches Land zu halten.
Ja, ich sag mal, ich bin in Sorge um Freiheit, ja.
Freiheit. Gestern auch noch ein Zitat von Martin Luther King gelesen, was jetzt natürlich aufgrund von den Vorkommnissen um George Floyd letzte Woche in den USA nochmal hervorkam, der da sagte, der Martin Luther King, die zur Ausschreitung oder zu Aufständen greifen, also sinngemäß, ne, sind halt die nicht gehört wurden. Das höre ich dann jetzt auch so bei dem raus, was du sagst.
Ja.
Ne, zu gucken, okay, was ist da passiert, dass die zu diesen Mitteln greifen, sei es jetzt eben in diesen Zeiten oder generell einfach, ne, Demonstrationen ja, einfach so zu diesen.
Ja, ich glaube, also als Menschen, als Volk müssen noch mehr lernen, auch zuzuhören und andersartige Meinungen zuzulassen. Also verschiedene Perspektiven in den Raum zu holen. Marc, du hast das am Anfang sehr schön geschildert mit den Six Thinking Heads. Ich liebe den Perspektivwechsel und schaue mir Dinge immer gerne aus verschiedenen Perspektiven an. Das bringt manche Menschen zur Weißglut, wenn ich dann auch immer noch die Perspektive ihres Gegners einnehmen kann. Aber ja, der hat ja auch seine Berechtigung. Und man muss ihn erst verstehen, was seine, sagen wir mal, inneren Bedürfnisse und Interessen sind, um zu verstehen, warum er so handelt. Und da kommt dann immer wieder mein mediatives Grundverständnis durch an der Stelle.
Wenn wir diese Zeit angucken, möchte ich dir eine zweigeteilte Frage stellen. Und zwar einmal mit dir als Hut als Businessnah und einmal mit dir als Hut als Vater von Kindern. Wenn du in 20 Jahren auf diese Welt gucken wirst, was sind die beiden Antworten? Wie wirst du die Zeit heute beschreiben aus der Perspektive des Businessnahs und aus der Perspektive des Vaters?
Also aus der Perspektive, ich würde es fast nicht Business, sondern Hofnarr nennen, weil das war ja die Rolle des Hofnarrs, es war ja der Einzige, ja, der dem Herrscher die Wahrheit sagen darf und dafür nicht den Kopf abgehackt kriegte. Und das schließt direkt an das, was ich vorher sagte. Das ist vielleicht eine Zeit gewesen, würde ich dann in 20 Jahren sagen, hoffentlich, an der man begonnen hat, anderen mehr zuzuhören. Quasi auch andersartige Sachen mal zuzulassen. Das würde ich mir erhoffen, wenn wir das erreichen können. Sprich, wenn man in 20 Jahren sagen könnte, das war der Zeitpunkt, wo das erste Mal auch wieder deutlich wurde, dass man nicht mit jedem machen kann, was man will und dass es Leute gibt, die eine eigene Meinung haben und diese auch vertreten. Das so aus Sicht des Hofnarren, ja. Und aus Sicht dann würde ich jetzt sagen, ich bin ja schon Großvater, zweifacher, eher aus Sicht der Enkelkinder, das fällt mir im Moment etwas leichter. Ich versetze mich heute in die Rolle eines Kindes. So ein zwei, drei, so alt sind die zwei und drei, kleines Kindes. Wenn es in die Stadt geht und sieht diese ganzen Erwachsenen mit diesen Masken rumlaufen, das ist für mich, also mal aus dem Blickwinkel eines Kindes betrachtet, was ist das für eine Welt, die Kinder da gerade erleben? Und wenn ich mit den Kindern in 20 Jahren spreche, würde ich sie eigentlich fragen, kannst du dich noch daran erinnern, wie damals alle mit der Maske rumgelaufen sind? Was meinst du, was hat das mit dir gemacht? Also ich würde gerne in 20 Jahren von gucken. Möglicherweise haben wir tatsächlich in 20 Jahren viele Leute mit irgendwelchen Psychosen, weil sie als Kleinkinder diese Maskenzeit erlebt haben. Ja, ich weiß es nicht, aber das hat mit Sicherheit große Auswirkungen.
Oder es wird so sein, dass wir in 20 Jahren immer noch die Masken tragen und die Frage könnte sein, weißt du noch, als wir keine Masken trugen?
Ja, gut, ich meine, das hoffe ich jetzt natürlich nicht. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir in 20 Jahren keine Masken tragen. Und dann ist das tatsächlich, also das, was da im Moment auf die Menschen so einfließt an Eindrücken, und jetzt gerade Menschen ja in dem Alter, gerade Kleinkinder, das ist ja ein extremes Alter, wo geformt wird, wo sozial Empfinden wächst. Dieses ganze Abstandthema, ja, wenn die Großeltern dürfen nicht kommen, ne, zum Beispiel. Das sind ja auch so Dinge, sonst wären die Großeltern längst da gewesen, ja. Ja, man, es geht alles nur noch über FaceTime oder so etwas. Das ist schon ein Unterschied. Ein Riesenunterschied. Und ich meine, es gibt ja auch tatsächlich noch Familien, die es auseinandergerissen hat jetzt in dieser Zeit, die dann auch aus irgendwelchen Gründen nicht zusammengeführt werden konnten, weil sie dann jede Woche in Quarantäne hätten müssen, ne? Weil sie immer die Landesgrenze wechseln müssten, ja. Und dann sich entscheiden, erstmal nicht sich jede Woche zu sehen. Also das ist schon krass. Und ich, wie gesagt, ich würde dann in 20 Jahren vielleicht tatsächlich mal mit den dann erwachsenen Kindern sprechen und sagen, was hat das eigentlich mit euch gemacht damals? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Habt ihr daran Erinnerungen? Und das wird sicherlich je Altersstufe unterschiedlich sein. Aber da ist sicherlich viel nachzudenken.
Ich habe noch, wenn ich dir jetzt so lausche, Klaus Olaf, folgende Frage. Was hättest du jetzt anders gemacht? Also angenommen, du wärst der Entscheider gewesen. Ne? Und jetzt nicht Angela Merkel oder die 16 Landesfürstinnen und Landesfürsten. Was hättest du anders gemacht? Das klingt so ein bisschen, klar, ist eine Unzufriedenheit über die Situation.
Genau. Besser, besser.
Ja, klar, ne?
Das, ja.
Nee, das soll der Besserwisser kommen. Damit ich einfach, nein, das ist. Ich weiß, du bist ja jetzt kein Wissenschaftler etc., aber damit ich da vielleicht nochmal so ein konkretes Bild von habe, ne? Die Unzufriedenheit, die teilen wir alle mit der Situation, wie sie gerade ist, / auch jetzt war in den letzten Wochen. Was hättest du anders gemacht? So zwei, drei Dinge.
Also zwei ganz, ganz wichtige Dinge. Und das erste ist natürlich in unserem föderalen System sehr, sehr schwierig. Aber ich hätte mir das Mandat geholt, quasi entscheiden zu dürfen und mit den anderen zusammen. Also ich hätte darauf bestanden, dieses Mandat zu bekommen, sonst hätte ich es nicht getan. Ja, also das wäre, so bin ich auch gestrickt eigentlich, ne? Also entweder ihr entscheidet jetzt, dass ich das Sagen habe in dieser Zeit und wir definieren einen Zeitraum. Wir machen einen bundesweiten Krisenstab aus allen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlern und sonst was allem. Und meinetwegen bin ich nicht mal als Bundeskanzlerin, sondern ich delegiere das auch gerne an jemand anders. Darum geht es nicht, aber nur einer entscheidet. Das wäre das eine. Also eine klarere Entscheidungsstruktur. Und das zweite, mehr Transparenz, ehrliche Transparenz und also auch mehr Zahlen veröffentlichen. Auch ich, für mich sind Zahlen, also was mich am meisten gestört hat, waren immer diese ganzen absoluten Zahlen, ja, so und so viel Tote insgesamt und so viel Infizierte. Man muss es doch immer auch ein bisschen auf die Bevölkerungsgröße jeweils sich anschauen. Wenn man sich zum Beispiel, der dritte Punkt, also Transparenz war das eine, ich verzettel mich gerade wieder, Transparenz war das eine und das ich hatte noch eine dritte Sache, die mir wichtig war. Fällt mir jetzt nicht mehr ein, ist egal.
Transparenz und aus den vorherigen Sachen lernen, das hast du vorhin zumindest
gesagt. Ja, und ich habe jetzt nur, gerade irgendwo war eine Statistik, im Handelsblatt war das, die Anzahl der Corona-Toten in Kalifornien und die Anzahl der Corona-Toten in den USA. Und dann ist Kalifornien hat bessere Werte als wir in Deutschland. Ja, man redet immer nur von den USA. Und mal zu schauen, was haben die denn anders gemacht? Die haben ganz, ganz früh die Leute ins Homeoffice geschickt. Ich kann mich erinnern, Anfang März, es gibt einen Blogger aus den USA, den, ich weiß nicht, über LinkedIn oder irgendwo ist mir der untergekommen, Flatten the Curve, das war so seine Überschrift. Ich habe das gleich verteilt. Ne? Ich habe das gleich verteilt und da in den Firmen, wo ich irgendwie noch Einfluss habe oder sowas, ist das sehr schnell wahrgenommen worden. Die sind früher ins Homeoffice gegangen als andere Unternehmen. Und Kalifornien ist ja ein schönes Beispiel dafür, mit sehr viel früherem Homeoffice. Und eben mit nicht so viel Ignoranz und nicht so viel Überheblichkeit, sondern einfach realistisch rangehen und klare Entscheidungen treffen und auch ein Elon Musk am Ende in seine Bahnen lenken, auch wenn er seine Fabrik wieder aufmachen würde, darf es dann eben auch nicht. Die sind halt sehr, sehr konsequent gewesen an der Stelle. Und das ist hier in diesem Land nicht immer so, wenn hier jeder machen kann, was er will. Also deswegen, Transparenz, klare Entscheidungen, klares Mandat, ganz wichtig, dieses Mandat auch sich zu holen. Und ansonsten sagen, dann tue ich es nicht. Ne? Das wirklich auch auf den Punkt bringen an der Stelle. Das hätte ich anders gemacht.
Businessnah.
Also besser, besser, ne? Ja, und natürlich mich auf viele, ich hätte natürlich auch mich, ich hätte mir viele Meinungen eingeholt, ne? Also viel Experten, und zwar nicht nur die Virusexperten, sondern eben auch die Psychologen, Soziologen, die ja alle das ist ja eine Gesamtgemengelage, ja, und die Wirtschaftsleute, also man ein größeres Expertengremium, als da jetzt nur auf die Virologen zu hören.
Ich habe nichts gerade. Den Blick auf die Zeit genommen. Manchmal ist man froh, dass man sie hat, aber das Plädoyer ist ja nicht gegen die einzelne Expertenmeinung, sondern für das gesamte Bild.
Ja, für ein breites Spektrum.
Ja. Auf die Zeit geguckt und stelle fest, unsere Stunde ist futsch. Huch, so. Ja, von daher kommen wir ein bisschen in die letzte Runde. Und die fangen wir damit an, Roberto, dass ich dich frage, was ist das, was du in dieser Folge gehört hast? Was liegt bei dir rum auf?
Ja, als allererstes kommt dann natürlich der Satz, wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen. Das ist ein Pfund. Ne? Und wir hatten jetzt ja auch in einzelnen vergangenen Folgen auch schon immer wieder auch genau diese starken politischen Auswirkungen besprochen, nicht nur die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen, sondern auch die politischen, ne, hinsichtlich Europa beispielsweise. Oder auch Ostdeutschland, Westdeutschland. Und das treibt mich ja auch um. Deswegen fällt das bei mir natürlich auf große Resonanz. Das andere, was ich total spannend finde, ist auch das Thema Entscheidung treffen und dann Umgang mit der getroffenen Entscheidung. Ja, sprich, auch sagen, okay, die Entscheidung muss getroffen werden, jetzt ist sie falsch. Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich diese Entscheidung getroffen hatte, im besten Wissen und Gewissen. Und da auch nochmal, dass ich da auch nochmal drüber nachdenke, ist es wirklich so, dass nur einer oder eine die Entscheidung treffen kann? Ja, das so. Ich komme ja auch ein Stück weit aus dem Theater und da sagt man ja auch immer, Theater ist keine Demokratieveranstaltung. Und das ist eine ganz wichtige Frage, die ich für mich noch mitnehme.
Also nochmal, ist Krise und Krise ist eine Sondersituation, ja. Und ich sag mal, wenn du deine Generalprobe hast und morgen musst du auf die Bühne, hast du auch eine Sondersituation. Und da kannst du nicht anfangen, Grundsatzdiskussionen zu führen. Das geht nicht, ja. Da muss einer sagen, wir machen das jetzt so, ja. Und wir haben es mit einer Krise zu. Das heißt nicht, dass man nicht diskutieren sollte und dass Mehrheitsentscheidungen was sehr, sehr Gutes sind, ja. Aber Krise ist nicht das normale Leben. Du musst am Ende jemanden haben, der tatsächlich Entscheidungen trifft, weil du nicht alles ausdiskutieren kannst. Geht nicht.
Da hat Klaus Ohlsdorf das nochmal gesagt. Die Unterscheidung zwischen Krise und normalen Zeiten und wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Das ist natürlich auch noch so eine Frage, ne? Wenn wir auf die letzten 5 Jahre gucken, in jedem Jahr hatten wir irgendeine Krise. Ja, klar.
Ja, waren das wirklich Krisen? Also, das ist ja auch immer subjektiv, ne? Das ist sehr subjektiv. Ne? Ich meine, ich habe auch immer die Krise, jeden Tag, aber
jetzt bin ich da entscheide ich auch irgendwas, wenn darauf, ich die Krise kriege. Was du, Marc, so mitnimmst, was für dich oben aufliegt, gib's mir doch gerne mal.
Ich nehme die Überraschung mit, die ich hatte zu dem Einstieg mit der Ignoranz und Überheblichkeit, weil das genau eine neue Perspektive ist, warum wir dich eingeladen haben. Ich nehme mit die Anleihe an Gaia Sturzflug, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Und die, so habe ich es interpretiert, die Monofokussierung auf Wirtschaft und das, was uns dort passiert. Die neue Perspektive mit, was passiert eigentlich, wenn man eine Zeitung liest, die man erst Wochen später hat und dass hier tatsächlich eine Welt an Kommunikation sich verändert hat. Die Idee, schaut mal auf die Konzentrationsprozesse, die jetzt gerade passieren. Natürlich, wer in der Demokratie schläft, der wird in der Diktatur aufwachen. Ich habe gehört, Klaus-Olaf, deine Wahrnehmung, dass der Hofner, wenn ich das richtig habe, sagt, hier haben wir begonnen, uns besser zuzuhören. Das bewegt mich am meisten. Und mit unseren Kindern zu gucken, was, wie habt ihr eigentlich die Zeit damals entdeckt? Und die werden uns fragen, was habt ihr damals eigentlich gemacht? Das ist ein spannendes Fragezeichen. Aber Klaus-Olaf, wenn wir das so, das ist das, was bei uns Resonanz gemacht hat. Ist das die Folge, wie du sie auch erlebt hast, oder liegt bei dir was anderes oben auf?
Nö, das ist schon, ja, doch, würde ich sagen, es spiegelt schon das wieder, was wir besprochen haben und was natürlich auch viel in mir sozusagen in Bewegung ist, ja.
Ja. Klaus-Olaf, die kurze Frage ist, welchen Titel gibst du dieser Folge?
Ja. Auch gerade aus dem, was Sie, also nicht den Satz mit der Demokratie, das würde ich jetzt nicht tun, weil der ist auch nicht von mir, den habe ich ja nur zitiert, deswegen, das wäre jetzt nicht in Ordnung. Zuhören, Perspektiven verstehen, entscheiden.
Zuhören, Perspektive verstehen, Perspektiven verstehen, entscheiden. Ja, danke.
Das würde, glaube ich, am ehesten auch das zusammenfassen, was wir so, also für mich so ein bisschen.
Und die zweite Frage ist die nach der Frage. Ich habe vorhin schon gespoilert, sagen, welche Frage möchtest du unserer nächsten Gästin, unserem nächsten Gast mitgeben?
Und ich bin jetzt ganz gemein, aber ich habe mal mit einer kleinen Arbeitsgruppe die
sind wir alle gespannt
entwickelt.
Na, hör damit.
Ja. Welche Frage musst du dir stellen?
Nicht schlecht. Gibt es ja schon ein Buch zu?
Welche Frage musst du dir stellen? Ich habe kürzlich ein Buch mit 800 Fragen gekriegt. Super.
Ja. Die steht da, glaube ich, nicht drin.
Stimmt.
Die haben wir in einer Arbeitsgruppe entwickelt. Da ging es um, wie man sozusagen Unternehmen noch wach machen kann. Da haben wir uns vorgestellt, das war ganz spannend, wir haben uns vorgestellt, wir stellen ein großes Ei, also so groß, dass man da reingehen kann, vor den Haupteingang des Unternehmens und laden alle ein, in dieses Ei hineinzugehen, und in dem Ei darf man an die Wand die Frage stellen, die man dem Unternehmen stellen, also das Unternehmen, welche Frage müssen wir als Unternehmen uns stellen? Und jeder darf, wenn er in das Ei reinkommt, an die Wände dieses Eis, die ja rund sind, das ist ja eigentlich eine Wand, ja, seine Frage formulieren. Aus dem Ganzen ist das so gewonnen. Und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir nicht eine Company gründen, die mit diesen Eiern durch die Gegend fährt.
Das Ei des
Gründens. Aber die Frage ist halt hängen geblieben, weil ich glaube, das Schöne dabei ist, sie gibt sehr viel Verantwortung an den Einzelnen zurück.
Ja, dann super herzlichen Dank für diese Frage. Bevor Roberto uns gleich aus dieser Folge tanzt, spritzig und mit Dynamik wie immer, euch beiden lieben herzlichen Dank, Klaus-Olaf, dir, weil wir zwar jetzt keinen Käsekreiner aßen, das ist in Zoom als Format auch nicht denkbar, aber ein genauso gutes Gespräch geführt haben. Und Roberto, dir für die wundervollen Doppelpässe. Sie machen weiterhin und wiederholt Spaß. Vielen Dank.
bevor Roberto uns aus der Sendung pfeift, hier vielleicht noch ein Akronym. Ihr kennt vielleicht dieses Bring Your Own Device. Das war so eine Zeit lang ganz modern. BYOD. Ja? Und in Zeiten von Zoom heißt es Bring Your Own Drink. Ja? Und hier könnten wir vielleicht sagen Bring Your Own Käsekreiner.
Sehr schön. Bring Your Own Käsekreiner. Weil das ist ja nicht mehr BYOD. Ja, in diesem... Aber in diesem Sinne, das wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bring your own Käsekreiner. Ja, das war Folge 15 von Das Neue Normal. Ich bedanke mich auch bei Klaus-Olaf Zähle, bei Marc Dechmann. Und auch mir hat es wirklich wieder mal sehr viel Spaß gemacht, in diese Gedankenwelten mit einzutauchen, auf diese Gedankenreise zu gehen. Und deswegen bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, bleibt demokratisch. Alles Gute. Ciao.
Bis dann. Tschüss.